Sagst du mir nochmal ganz kurz deinen Namen und was du hier bist?
Ich bin Detlef Beug und Lokalredakteur seit 1990.
Ich war ja damals noch nicht in der Redaktion. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt da irgendwie ein Verleger an und sagt, wir machen jetzt auch dieses Internet?
Wie das anfängt, das weiß ich nicht mehr. Das war einfach so. Na, irgendwann hatten wir eine Homepage, aber wie das genau losging, weiß ich nicht mehr.
Hast du die gelesen damals?
Natürlich. Aber es war ja das Gleiche. Das ist ja das Gleiche wie jetzt, dass ich die meisten Texte schon kenne. Und früher war es ja nicht so, dass die Internettexte vor dem Print erschienen sind, ne? Sondern meistens parallel. Und wir haben sehr wenig aufs Internet gestellt. Ne?
Kannst du dich erinnern, wie das ausgewählt wurde? Was ins Internet kommt oder nicht?
Nach Bedeutung und Relevanz.
Nervt dich das Internet heute?
So einfach kann man das nicht sagen. Eigentlich nicht. Manche Sachen nerven mich. Aber nicht das, was wir jetzt im Internet machen. Ich glaube, wenn man damit Geld verdienen will und als Verlag, muss man noch mehr machen. Es ist sehr schwer, es damit Geld zu verdienen. Das sieht man auch daran, dass eben ganz viele Internetbetriebe, die Weltmarken sind, auch viele Jahre gebraucht haben, um ins Plus zu kommen. Ja, das ist die begrenzte Leserschaft, das ist eben das Problem und das ist uns allen bewusst und damals auch bewusst gewesen. Man macht es ins Internet, aber außerhalb der Kreisgrenzen interessiert es wenige Leute.
Wenn du IAZ.de heute benutzt, wofür benutzt du das?
Als Archiv und einfach, weil mich das interessiert, weil man die Sachen ja früher liest, wenn ich jetzt nicht in der Redaktion war.
Aber du liest noch Konzertung
zu Hause? Ja, klar.
Wir hatten ja einige Kollegen, die irgendwie Vorreiter waren. Einige waren sehr verhalten bzw. kritisch gegenüber diesen Entwicklungen. Wo würdest du dich da einsortieren?
Ziemlich genau in der Mitte. Kritik ist angebracht. Als Vorreiter nicht. Also für mich bedeutet ja Internet in diesem Zusammenhang eben auch die ganze Bandbreite der Social Media. Und das sehe ich schon kritisch.
Danke.
Mein Name ist Hanno Sade. Ich bin Geschäftsführer Gesellschafter des Köhring Verlages. Und der Herausgeber somit der RB-Hitze-Zeitung.
RB-Hitze-Zeitung.de wird jetzt 25 Jahre alt. Vor 25 Jahren waren Sie noch nicht im Verlag. Was haben Sie damals gemacht? Wissen Sie das noch?
Um 2000 habe ich studiert noch. Aber auch immer mit Fokus auf Zeitung und Verlag, weil ich ja aus dem Verlegerhaushalt komme. Und dann in Hannover studierend auch immer Kontakt hatte zu Matzak in Hannover.
Die sind relativ wichtig heute, oder? Im Internet?
Im Internet auch. Natürlich auch einer der größten Verlagsgruppen mit der Hannoverschen Allgemeinzeitung. Und wenn du in Hannover studierst, war auch dann entsprechend meine Diplomarbeit hatte ich mit Matzak Kontakt in Form von Interviews und auch während der Doktorarbeit habe ich auch mit Matzak gesprochen. Ja.
Ging es da schon im Internet?
Es ging da ein, nein, das muss man schon sagen, es war eher printlastig noch, Tageszeitungen auf Papier. Am Rande auch dann ums Digitale und zwar dann ums E-Paper als Produkt, ja.
Also E-Paper ist quasi die gedruckte Ausgabe online an den Leser.
Das Pendant der Tageszeitung jetzt ja auch, wie es bei uns ist, auch dynamisch. Das heißt, du kannst ja in der App, in der E-Paper-App dann auch dir die Artikel halt als Volltext angucken und vorlesen lassen und die Schriftgröße verändern und so.
Das war aber vor 25 Jahren noch nicht.
Das gab es auch noch nicht, das haben wir jetzt hier. Und wie ich höre, ist das auch wirklich ein tolles Produkt. Gerade weil du dir, wenn du nicht mehr so gut gucken kannst, dir die Buchstaben größer machst und dir es halt auch vorlesen lassen kannst, was auch der ein oder andere gerne nutzt, ja.
Wann hat das bei Ihnen das erste Mal das erste Mal Klick gemacht und wo sie gesagt haben, okay, also das ist jetzt ein Game Changer.
Ich war nach meinem Studium dann direkt in Hessen bei der WAZ-Gruppe damals, jetzt Funke Medien. Und halt die große Welt war ja damals Europas größte Tageszeitung. Und da war das dann schon klar strukturiert, weil es gab ja Abteilungen, die sich dann nur mit Internet befasst haben. Und
echt, das gab's da? Wann war das?
Ja, das war 2007, 2008, so.
Da gab es ganze Abteilungen.
2005, ja, genau, klar. Große Abteilung. Ich weiß, einerseits, als ich da war, haben wir das Portal der Westen aufgemacht. Das heißt, man hat, man war der Meinung, sage ich, ich will es jetzt nicht werten, man war der Meinung, dass man die Marken, die bekannten Marken im Pott, halt WAZ, Neue Rhein, Neue Ruhr Zeitung und der Westfalenpost und Westfälische Rundschau. Diese ganzen Marken gab es, nrz.de, watz.de, nr, Westfälische Rundschau.de und bp.de, dass man das alles zusammenlegt, die wegnimmt und der Westen daraus macht, um halt das zu bündeln und um die Reichweite zu erhöhen. Das hat man auch, glaube ich, einige Jahre durchgezogen, aber das hat man jetzt vor ein paar Jahren wieder zurückgedreht, weil das nicht die richtige Entscheidung war. Weil du musst die Marken einfach schützen, egal ob es Print ist oder auch online.
Wann sind Sie nach Lüchow-Dannenberg gekommen?
2014.
Welchen Status hatte BJZ.de da gehabt, als Sie hier angekommen sind? Wie wichtig war das? Wie reflektiert war das? Was haben Sie hier vorgefunden, 14 Jahre nach Gründung von EJZ.de?
Also ich war dann durch die Zeit bei der WAZ schon, ich sag mal, auf einem recht fortschrittlichen Level, so, weil wir das halt im Konzern da jeweils mitbekommen habe und ja, entsprechend auch dann für meine Marke nrz.de damals, also für die Zeitung und auch für die das Online-Pendant verantwortlich war. Und da gab es schon entsprechend auch eine Strategie dahinter. Hier war es dann so, dass das Printprodukt doch dass da ein starkes Gewicht drauf war. Und online hatte man auch, aber man hat es aus nach meinem Gefühl eher noch vernachlässigt. Und es war wirklich so, dass wir hatten damals ja noch den Generalanzeiger hier im Gebiet, den gibt es nicht mehr, und das Wendlandnet, was da ist. Und es war dann wirklich da die Aussage auch in der Redaktion, ja, man hat sich hier auch so verständigt, wir machen Print und online und digitales ist dann eher beim Wendlandnet. Mhm. Und das hat mich gewundert. Und dann haben wir uns dann schon entschieden, dass wir uns online auch mehr Mühe geben wollen, weil es natürlich ein ganz wichtiger Kanal ist. Neben Print, der immer noch unser Hauptkanal ist, aber es natürlich wichtig ist, sich auch dort Mühe zu geben und auch dort entsprechend die Zielgruppen abzuholen, die es ja dafür das Digitale auch gibt. Mhm. Und danach haben wir es halt sukzessive aufgebaut, einen Relaunch gemacht vom Portal und dann noch einen Relaunch gemacht vom Portal und auch relativ zügig, das ist auch ein wichtiger Punkt, die Bezahlschranke eingeführt, also die auf Englisch dann Paywall eingeführt, der Artikel, dass du nicht alles freilesen kannst, ne? Weil es ist natürlich nicht richtig, dass du, dass der Leser für das Printprodukt bezahlen muss, dass es dann aber nicht so sein darf, dass du online alles kostenlos liest, sodass wir die Bezahlschranke eingeführt haben. Und da waren wir meines Wissens auch relativ früh dabei, vielleicht sogar einer der ersten lokalen oder kleinen Verlage, die das hier eingeführt haben.
Das ist ja eine Richtungsentscheidung gewesen.
Bestimmt, ja. Weil wir natürlich auch da, naja, also wir hatten da keine Angst, aber bestimmt Respekt davor, was kommt jetzt, ne? Weil die Leser es einfach gewohnt waren, dass das kostenlos zu lesen war. Und ich erinnere mich, dass ich es gab wenig Rückmeldung, aber es gab eine Rückmeldung, die weiß ich noch, dass mir jemand geschrieben hat, der gesagt hat, wie soll das weitergehen? Ich konnte das doch immer umsonst lesen. Jetzt geht es nicht mehr. Wie soll ich mich informieren? Da habe ich nur geantwortet, ja, dass das stimmt. Das tut mir auch leid, aber dann müssen die wohl ein Abo abschließen. Und ich glaube, der hat es dann auch gemacht. Aber das ist ja einfach der Punkt. Ne? Wir können, da das ja halt unser Geschäftsmodell ist, wir beliefern den Landkreis mit Nachrichten, ist es, glaube ich, verständlich, dass das nicht kostenlos sein darf, weil wir schon dann für das Produkt auch entsprechend Geld verlangen müssen.
Google mag das nicht, wenn man die Artikel nicht komplett an Google gibt. Welche Rolle spielen solche großen einflussnehmenden Unternehmen auf das Wohl und Wehe einer kleinen Lokalzeitung?
Ja, es hat zwei Seiten, aber dadurch, dass wir halt wirklich hier in Anführungsstrichen klein sind im Vergleich zu anderen Portalen und auch hier in einem Gebiet sind, was dann eher ländlich ist, sind wir für Google in vielen Punkten nicht ganz so interessant. Ne? Das heißt, wir haben die Reichweite nicht, die andere haben, und deswegen ist auch die Werbung, die wir drauf schalten, hat naturgemäß weniger Reichweite als woanders. Und das merkt sich Google und bewertet uns dann auch entsprechend. Mhm. Aber am Ende des Tages, ich sag mal, wenn der Werbekunde, unsere Kunden, die wir hier haben, halt das Paket buchen, das heißt Print, und wir haben in Print, sind wir halt immer noch die reichweitenstärkste Zeitung Deutschlands. Also wir halten auch das immer noch.
Das können die Leser jetzt nicht sehen, aber sie lachen gerade. Sie haben ein leichtes Lächeln im Gesicht.
Ja, muss man auch. Das erwähnen es immer wieder. Immer, also gebetsmühlenartig, egal wo ich bin, immer wieder. Also der Werbekunde, wenn der Print und online die Anzeigen schaltet, dann hat er schon eine sehr, sehr gute Reichweite. Aber halt immer alles in unserem kleinen und begrenzten Umfeld hier. Ne? Du hast halt nicht die großen Reichweiten. Dafür haben wir aber wirklich diese lokale starke Marke und ich sag mal ganz mit breiter Brust, wir erreichen im Landkreis hier jeden über unsere Möglichkeiten, die wir halt haben, über unsere Produkte. Und das ist schon ganz toll.
Welche Rolle spielen Social-Media-Kanäle? Mhm. Einmal allgemein und dann speziell auf EHZ-Sicht.
Ja, also auch das gucken wir uns an und sind da ja auch aktiv bei Facebook und Instagram vorwiegend. Ich weiß nicht, wann wir es eingeführt haben. Kurz nachdem ich hier war auch, ich glaube, dann wahrscheinlich gleichzeitig mit der Bezahlschranke Instagram dann ein bisschen später. Warum? Weil du dabei sein musst, ja, und wobei sich das natürlich auch in den letzten Jahren alles auch verändert hat, der Algorithmus verändert sich und wir, das kann man jetzt dann, wenn man sich die Jahre mal rückwärts anguckt, dann schon sagen, 30% der Reichweite oder die Klicks, die wir halt auf unserem Portal EHZ.de haben, kommen über Social Media. Und das kann man nicht einfach mal wegstreichen. Also da sind wir auch froh, dass wir das irgendwie so haben. Aber trotzdem gucken wir uns das halt an und wir sehen, dass wir auf Dinge nicht beeinflussen können. Und zwar so, wie der Algorithmus uns behandelt. Ne? Dort werden dann Dinge vom Algorithmus sehr groß gewichtet und ausgespielt, wo wir es gar nicht erwartet hätten, und andere Sachen, die uns wichtig sind und die auch hier wichtig und eine Wichtigkeit und Relevanz haben, werden nicht ausgespielt. Und das ist einfach für uns als Verlagshaus und auch für die Redaktion ist das irgendwie sehr unangenehm, sage ich mal, freundlich gesagt. Ich persönlich befasse mich oder denke viel über diese Entwicklung nach und bin auch kritisch, vielleicht auch als Medienmensch oder auch Manager und auch Familienvater, auch wichtig, zwei Kinder, jetzt noch klein, die haben noch kein Handy, aber irgendwann werden sie eins haben müssen, in Klammern müssen, und da ist für mich das völlig klar, dass die Social Media nicht einfach frei und grenzenlos nutzen dürfen, sondern da habe ich einfach einen ganz großen Respekt, dass man da das nicht falsch macht und das einfach ungesteuert in eine Richtung laufen lassen wird. Das wird bei mir zu Hause nicht passieren. Aber wie gesagt, ich mache mir da auch sehr, sehr viel Gedanken drüber und kenne halt dadurch, dass wir auch hier im Haus auch mit Kollegen und der Redaktion und viel drüber sprechen, was sind einfach die Seiten. Es gibt gute und auch wirklich schlechte Seiten und da passen wir auf. Also ich passe auf als Privatmann, als Vater, aber auch hier, wenn es darum geht, welche Rolle haben wir mit der Redaktion, mit unserer Reichweite, dass wir da auch nicht alles irgendwie ungesteuert rausgeben, sondern auch wirklich gucken, was ist in den Kommentaren los, was müssen wir rausnehmen, was müssen wir auch nochmal beantworten. Das kann man nicht einfach so laufen lassen, aber das macht auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit, kann man sich so nicht vorstellen, wie das als Außenstehender. Es ist viel Arbeit. Ja.
Wo Arbeit ist, muss irgendwie dann am Ende des Tages auch irgendwo Geld fließen. Wie macht der Verlag Geld mit Social Media?
Ja, wie eben schon beschrieben, halt über die Reichweite, die wir dann aufs Portal kriegen, über Werbung oder halt auch, dass dann mal jemand ein Abo abschließt über die Bezahlschranke. Aber das ist... es ist ausbaufähig und genauso, also die Reichweite oder die Zugriffe, die wir direkt bekommen, also jemand, der EOZ in den Browser eintippt und dann direkt zu uns kommt, weil er es möchte, das sind schon die Kunden oder die Nutzer und Leser, die für uns wichtiger sind.
Ich bin Christian Franke, ich bin ein Teil der Redaktionsleitung der EOZ und ich bin zuständig für den sogenannten Desk, an dem wir die Themen planen und verteilen und auch entscheiden, auf welchen Kanälen sie wie ausgespielt werden.
Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der quasi als Zeitzeuge das beobachtet hat und der sagte, so richtig aufgefallen im Tagesgeschäft der Redaktion ist das nicht. Wie ist denn das heute?
Naja, das Digitale ist natürlich für uns ein ganz zentraler Teil unserer Arbeit. Wir sind ja in den letzten Jahren immer weiter davon weggekommen, in Anführungsstrichen nur eine Printzeitung zu produzieren. Wir publizieren unsere Inhalte ja auf sehr vielen Kanälen, auf eoz.de, genau seit jetzt ungefähr 25 Jahren, aber natürlich auch auf Social Media, per Newsletter und so weiter und so fort. Bei uns dreht sich eigentlich die Arbeit inzwischen sehr viel ums Digitale und der Fokus verschiebt sich immer mehr dahin, weil die Leute immer digitaler leben und ihre Nachrichten dort auch konsumieren und nicht eben nur noch am Frühstückstisch mit der Zeitung in der Hand.
Liest du die Zeitung noch im Print?
Naja, ich lese natürlich alles. Das ist ja Berufsbedingung sozusagen. Ich kenne natürlich aber viele Leute, ich bin Ende 30 in meinem Umfeld, die EOZ abonniert haben, aber das eben nicht mehr zwangsläufig in der Print-Version, sondern halt als Online-Abo oder als E-Paper. Und das ist schon ja auch ein Trend, den nicht nur wir haben, sondern den wir ja auch deutschlandweit so sehen.
Stichwort Trend. Wohin glaubst du, geht die Reise?
Ja, es wird sich weiter ins Digitale entwickeln. Das ist, glaube ich, außer Frage. Das wird da keine Trendumkehr geben, dass jetzt plötzlich wieder ganz viele Leute die Printzeitung haben wollen. Für uns ist das eine Chance, andere Zielgruppen, andere Menschen zu erreichen, als wir das vielleicht bisher getan haben. Wir sehen natürlich auch, dass sich da die Ansprüche ändern, dass die Menschen auch gerne vielleicht Bewegtbild, Audio, irgendetwas anderes zu ihren Artikeln hätten. Das wird sich nicht umkehren und das ist auch völlig in Ordnung. Und wir stellen uns darauf ein und versuchen, dem möglichst gut gerecht zu werden, dass wir die Leute auf vielen Wegen erreichen können. Ich denke, die größte Herausforderung für unsere Arbeit wird der Umgang mit mit verschiedenen KI-Themen sein. Wenn man schaut, es ist natürlich inzwischen möglich, dass sehr viele Informationen, die dann vielleicht auch nicht stimmen, KI-generiert online landen. Und unser Job ist es, die Quelle zu sein, bei der die Menschen aus Lüchow-Dannenberg erfahren, was wirklich in ihrem Umfeld los ist.
Stichwort KI. Das wird ja von vielen Menschen auch aus der Szene, also die jetzt wirklich online aktiv sind und das auch gerne konsumieren, durchaus kritisch gesehen. Das bestimmt im Augenblick ziemlich viel. Kann das sein oder täuscht der Eindruck?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Man muss, denke ich, ein bisschen abwarten, was davon wirklich übrig bleibt und was einfach im Moment rumgeht und entsteht und ob das bleibt oder nicht. Das Wichtigste ist für uns, dass man als EOZ-Leserin und EOZ-Leser sicher sein kann, dass das, was wir machen, von uns kommt und durch uns entstanden ist und eben nicht einfach irgendwo von irgendeiner KI in die Welt rausgeblasen wurde.
Was findest du Stand heute, also 2025, Jahreswechsel 26, was findest du besonders spannend, was sich durch die Digitalisierung für uns an neuen Möglichkeiten, an neuen Optionen ergeben könnte, würde, sollte?
Also was ich besonders interessant finde, ist, dass wir natürlich viel mehr Möglichkeiten haben, unsere Geschichten zu erzählen, als wir das vorher hatten. Wir haben da heute gerade über ein Thema gesprochen, um das wir uns gerade kümmern. Da geht es um Wendlandlieder, also Lieder, die sich mit dem Wendland befassen. Und ich habe in der Konferenz etwas scherzhaft angemerkt, dass wir natürlich den Leuten online die Lieder zum Anhören bieten können und die Printzeitung aber weiter keine Musik abspielen kann. Also es gibt da einfach sehr viele Sachen, die es interessanter machen, wie wir arbeiten, die auch ganz andere Einblicke liefern, als das vielleicht mit Text und einem Foto möglich ist. Und ich glaube, dass wir da auch in Zukunft noch viel mehr Möglichkeiten haben werden, unsere Geschichten interessant zu machen für die Leserinnen und Leser.
Gibt es irgendwelche Vorbilder aus der Medienszene, wo du sagst, da möchte ich gerne hin?
Konkrete Vorbilder sehe ich nicht. Es ist natürlich auch immer eine Frage der Ressourcen. Wir können uns halt relativ schwierig mit, weiß ich nicht, dem Spiegel vergleichen. Die können natürlich dann auch Sachen machen, die wir nicht können, die vielleicht Grafiken besonders schön animieren können oder was auch immer. Ich denke aber, dass wir eigentlich schon insgesamt ganz gut aufgestellt sind und in einem kleineren Rahmen auch eigentlich vieles von dem abbilden, was auch große machen.
Macht dir das Spaß? Oder würdest du eigentlich, wenn du dürftest, ganz gerne so die Zeitmaschine anwerfen und wieder auf 2000 zurückdrehen und dann vielleicht nochmal was anderes machen?
Ich bin ja zu jung, um zu wissen, was die Leute 2000 gemacht haben, aber ich glaube, es bringt nichts, sich in irgendwie eine Zeit zurückzuwünschen, weil man meint, dass es damals besser war. Denke, Herausforderungen gab es immer und wir sollten einfach nach vorn schauen und uns nicht Gedanken darüber machen, wie es früher mal war.